Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Lou Dellert. Herzlich willkommen bei Ganz schön unperfekt. Unser heutiger Gast ist, wie er selber sagt, gerade in seiner Comeback-Season und nimmt dabei tausende Menschen auf Social Media mit. Er teilt täglich Fitnessvideos, Rezepte und spricht auch offen über seine mentale Gesundheit. Und was die in letzter Zeit mit ihm gemacht hat und was das vielleicht auch in ihm verändert hat, das frage ich ihn jetzt. Florian Wiehemeier, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Richtig cool, ich freue mich total. Und bevor wir richtig einsteigen, möchte ich einmal von dir wissen, was für drei Dinge müssen wir heute unbedingt vorher über dich wissen, bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen?
Bin total unfreundlich. Nein, Spaß.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Also für alle, die mich nicht kennen, ich glaube, das Beste beschreibt es eigentlich Fitness, Mental Breakdown, Balance. So würde ich es gerade sagen. Ich glaube, das trifft die Phase, die jetzt war, und die aktuelle Phase am besten.
Und ich glaube ehrlicherweise, dass sich jetzt schon ganz viele damit identifizieren können. Mhm. Und du bist ja heute im Ganz schön unperfekt Podcast. Und wenn du das hörst, was bedeutet für dich ganz schön unperfekt?
Ich denke da direkt an meine Zeit, wo ich meine Gefühle und mein Loch, was ich hatte, wo wir ja gleich wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, wo ich das gefüllt habe mit Essen aus emotionalem Grund. Und als ich da irgendwann vorm Spiegel stand und zig Kilo zugenommen habe und mir meine Lieblingshose nicht mehr gepasst hat und ich das erste Mal das so realisiert habe, da dachte ich in dem Moment wahrscheinlich genau das. Das ist gerade ganz schön unperfekt.
Lass uns mal zu dem Flo erstmal zurückgehen, der überhaupt mit Fitness auf Social Media angefangen hat. War das auch für dich zu dem Zeitpunkt damals das erste Mal, dass du überhaupt Sport gemacht hast?
Nee, ich mache tatsächlich schon mein ganzes Leben eigentlich Sport. Ich habe ganz früher Handball gespielt. Ich wäre ja gerne der Fußballjunge gewesen irgendwie, aber ich war es nie. Dann habe ich Handball gespielt und da habe ich mir dann tatsächlich damals, das ist aber noch eine ganz andere Geschichte, viermal hintereinander jedes Jahr immer wieder den Arm gebrochen, hatte einen gutartigen Tumor im Knochen, dadurch war mein Knochen so dünn wie Papier und der ist halt immer wieder gebrochen. Und dann hat mir der Arzt halt empfohlen, dass ich Kontaktsport auf jeden Fall aufhöre. Und der hat mir auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt gesagt, das weiß ich noch, als wäre es gestern, dass ich meinen Arm nie wieder richtig belasten könnte. Und daraufhin habe ich selbst angefangen mit Kraftsport zu Hause und das war so mit 14, 15 und dann bin ich so mit 15, 16 das erste Mal ins Fitnessstudio gegangen und seitdem bin ich eigentlich kontinuierlich dabei bis auf das eine Jahr.
Aber das ist voll interessant, das heißt ja, du hast damals schon ehrlicherweise nicht dadurch aufgegeben, sondern eher angefangen, nicht darauf zu hören und zu sagen, yo, ich probiere das trotzdem aus und ich möchte gerne weitermachen mit Sport.
Ja, voll. Also ich glaube, dass das auch schon ein gutes Learning war für mich in jungen Jahren, dass ich irgendwann verstanden habe, klar, vielleicht bricht jetzt gerade in dem Moment eine Welt für mich zusammen, weil damals war Handball, so wie Fitness für mich jetzt, so mein Leben. Es war so meine Passion, meine Leidenschaft, worauf ich gebaut habe und was mir sehr viel Spaß gebracht hat. Und als das dann natürlich nicht mehr der Fall war, ist erstmal so die Grundbasis weggebrochen. Und dann habe ich mich halt da schon gefragt, okay, aber was kann ich jetzt machen? Der Arzt meinte, ich kann nie wieder meinen Arm richtig belasten. Da dachte ich so, ich bin so jung, ich möchte meinen Arm doch noch weiter belasten. Also mache ich Krafttraining langsam. Ich habe langsam angefangen. Aber ja, heute bewege ich einige Gewichte auf der Bank und kann sagen, dass der Arzt Unrecht hatte.
Ey, und ich würde sagen, du bewegst ja auch einige Menschen, weil die gucken ganz viele von zu Hause aus zu oder vielleicht auch aus dem Fitnessstudio. Wann hast du für dich entschieden, dass du deine Fitnessreise auf Instagram und TikTok teilst?
Das war ein bisschen vor dem Corona-Lockdown, habe ich schon angefangen, so ein bisschen mehr zu posten, hin und wieder mal. Und dann kam ja der Lockdown und da war dann wirklich so der Startschuss, dass ich gesagt habe, weil mich auch einfach alle meine Freunde gefragt haben, Flo, wie trainierst du jetzt? Die Fitnessstudios haben zu, wir können nicht rausgehen. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Wasserkisten-Workouts hochzuladen. Ich habe dann einfach eine Wasserkiste mir genommen, geguckt, okay, was kann ich damit machen? Wie kann ich damit trainieren zu Hause? Also auch da war schon auch wieder dieser Gedankengang, okay, ich kann jetzt das nicht machen, aber was kann ich denn machen? Und so hat das dann angefangen. Das hat dann so seinen Lauf genommen. Und dann kam durch meine Mutter tatsächlich der Input, okay, lad es doch mal auf TikTok hoch. und isst da mal Magerquark. Das war damals so mein Ding. Ich habe so jeden Abend Magerquark gegessen.
Geil, dass deine Mutter dir das auf jeden
ja,
Fall empfiehlt,
voll,
das hochzuladen.
Voll, weil ich habe den so schnell immer gegessen, dass sie das beeindruckend fand. Und ich habe dann so gesagt, Mama, das ist total die doofe Idee. Nein, niemand interessiert das. Und dann habe ich es trotzdem gemacht, ein paar Tage später. Und es ging tatsächlich komplett durch die Decke. Und dann dachte ich mir, okay, krass.
Weil du einfach Magerquark gegessen
hast. Ich habe Magerquark auf Zeit gegessen, ja.
Und läuft bei dir.
Ja, und das habe ich dann auch ein bisschen länger gemacht. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, okay, das ist zwar ganz cooler Content irgendwie, aber davon zieht ja keiner irgendwie was raus. Klar, das unterhält ein paar Leute. Ich habe auch da schon ein paar Motivationsvideos gemacht und wie gesagt auch diese Fitness-Workouts hin und wieder mal. Das wurde zu der Zeit dann ein bisschen weniger. Und dann habe ich mich selber hinterfragt und gesagt, okay, jetzt habe ich so ein bisschen Reichweite, jetzt lass sie doch für was Sinnvolles nutzen. Und dann habe ich angefangen mit so Formaten wie 10 Sekunden Fitness, 1 Minute Fitness und immer wieder Sachen erklärt. Und so nahm das dann seinen Lauf. Und der Boom kam dann wirklich während des Lockdowns durch Corona auch auf TikTok dann.
Ich finde es voll spannend, weil ich tatsächlich so 2013, 2014 Fitness-Influencerin war und auch angefangen habe, auf Social Media zu posten und deine Geschichte mich so ein bisschen auch an mich selber erinnert. Und gleichzeitig würde ich voll gerne von dir wissen, ab wann war denn bei dir der Zeitpunkt, dass du dir ehrlich eingestanden hast, dass du es eigentlich nicht nur noch für dich machst, also weil du wirklich Fitness machen willst, sondern natürlich auch, weil du merkst, da gibt es Resonanz auf Social Media, Likes, Kommentare, neue Leute, die kommen. Also was hat das denn in dir ausgelöst?
Es ist natürlich, also gerade in jungen Jahren so, ich war da 18, jetzt bin ich 22. Und da ist ja, ich glaube, das geht vielen Jugendlichen auch gerade so. Man denkt sich so, okay, der Traumberuf ist Streamer, YouTuber, Influencer. Das ist heute so das Ding, was jeder irgendwie werden möchte. Oder viele zumindest. Und wenn es dann so losgeht langsam und man merkt, okay, da kommt gerade Reichweite und ich erreiche auch Leute und Leute schreiben unter mein Video, wow, wegen dir bin ich jetzt ins Gym gegangen oder danke für die Motivation, ich hatte heute keine Lust, jetzt bin ich trotzdem gegangen oder durch das Training habe ich jetzt so und so viel Muskeln aufgebaut, danke dir dafür, dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wenn man das in jungem Alter noch nicht differenzieren kann, wo man erstens dem gerecht werden möchte. Und natürlich, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, sieht man natürlich auch die Klicks und die
Aber
Zahlen.
Aber was hat das mit dir gemacht? Kannst du das
und
beschreiben?
Das ist so ein, ich sag mal so, wenn du siehst, ein Video geht viral und die Leute geben dir auch so ein Feedback wie, boah, wegen dir bin ich ins Fitnessstudio gegangen heute, dann löst das natürlich einen Haufen Dopamin aus und es werden so viele Endorphine freigesetzt. Und natürlich möchte man genau das dann jeden Tag übertreffen. Und das war halt dann bei mir irgendwann an einem Punkt, wo das nicht mehr so gesund war, weil ich selber nicht genug Abstand davon genommen habe, weil ich eben auch so jung war und noch nicht das gelernt habe, was ich dann jetzt gelernt habe.
Konntest du dich denn zu dem Zeitpunkt, als du auf Social Media immer viraler gegangen bist, mit deinem Körper identifizieren, den akzeptieren? Oder war das für dich irgendwann auch so, yo, eigentlich könnte ich hier noch vielleicht einen Muskel mehr haben oder meine Bauchmuskeln noch ein bisschen mehr zeigen? Also hast du dich auch verglichen?
Voll, natürlich. Also ich sage auch immer meiner Community, Leute, vergleicht euch nicht. Das ist Gift für euren Kopf und für eure Gedanken. Das ist auch so. Und ich sage das auch immer so einfach, aber ich mache es trotzdem auch selber, weil jeder von uns hat im Endeffekt einen Vergleichsapparat in der Hosentasche. Sobald du irgendwie auf Instagram gehst, auf TikTok gehst, siehst du, gerade wenn du in der Fitnessbubble bist, so wie ich, durchtrainierte Körper. Du siehst einen 18-Jährigen, der schon ultra krass aussieht, 200 Kilo auf der Bank drückt oder so. Und das macht natürlich was mit dir, dass du dich die ganze Zeit unterbewusst vergleichst und du willst immer besser werden. Jeden Tag das Maximale aus dir rausholen und auch irgendwo noch andere übertreffen. Damals hatte ich auch noch diesen Gedanken, dass ich besser werden möchte als andere und habe mich mit dem verglichen. Heute bin ich bei dem Punkt, wo ich sage, was ich auch wirklich nur jedem ans Herz legen kann, vergleicht euch nur mit euch selber. Wenn ihr jetzt gerade irgendwie sagt, okay, wo war ich vor einem halben Jahr und ich wollte abnehmen und ich wollte mich verbessern und ich wollte ins Fitnessstudio gehen und du hast es gemacht und du bist ein halbes Jahr später an einem besseren Punkt, dann ist das ja ein Fortschritt und das ist super. Mhm. Und wenn du dann in dem Moment Instagram aufmachst und siehst, oh, der und der ist aber noch krasser als ich, dann nimmt dir das total auch irgendwo das Selbstwertgefühl und gibt dir auch irgendwo vielleicht nicht das Gefühl, dass du auf das, was du gerade getan hast, eigentlich stolz sein kannst, sondern du denkst direkt an das Nächste weiter.
Mhm. Bei mir war das tatsächlich damals so, ich habe mich auch sehr viel verglichen und bei mir hat dann angefangen, dass ich auch ein schlechtes Verhältnis zum Essen entwickelt habe. Also ich hatte dann auch wirklich blöde Gedanken oder auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwie abends mal was gegessen habe, was mehr Kalorien hatte, als es eigentlich vielleicht in meinen Plan haben sollte. Wie war das bei dir? Also hast du auch gemerkt, dass du und das Essen nicht mehr so ganz Best Friends wart? Oder?
Ja, das war total so. Also ohne Kalorienzählen ging zu dem Zeitpunkt gar nichts. Ich musste jeden Tag auf meine Proteine kommen, ich musste jeden Tag meine Kalorien genau decken, ich hatte meine Mahlzeiten vorbereitet und so weiter. Das war schon ein bisschen krankhaft dann. Heute ist es, ich mache eigentlich genau das Gleiche. Ich weiß, bei dir war das ein bisschen anders, du bist da anders rausgegangen, finde ich auch total interessant. Eigentlich mache ich heute genau das Gleiche, aber mit einem anderen Gedankengang dahinter. Und zwar mit dem, ich muss das nicht machen, sondern ich mache das für mich.
Mhm.
Und das war halt ein total wichtiger Step für mich, das zu lernen.
Wir machen jetzt Reality versus Instagram. Das heißt, ich möchte von dir wissen, gab es zum Beispiel mal ein Bild von dir, wo man dich so richtig hart pumpen gesehen hat, aber hinter dem Bild es eigentlich so war, dass das ein richtiger Scheißtag war und du das gar nicht gefühlt hast?
Ja, klar. Ja, klar. Also 100%. Oft ist es so, dass ich dann nach dem Training auch sage, ey Leute, ich habe das gar nicht gefühlt heute. Es war eine totales Kacktraining einfach. Ich konnte nicht die Gewichte bewegen wie sonst. Das war irgendwie alles nicht so perfekt. Aber da zeige ich dann auch doch gerne dieses Unperfekte, einfach um den Leuten genau das zu zeigen. Weil mir hat mal jemand gesagt, füll die Lücke, die dir selber fehlt.
Mhm.
Und mir fehlt halt genau das, dass ich bei manchen Leuten, die ich mir auch teilweise als Vorbild nehme, die zeigen halt immer nur, wie sie durchziehen. Ich weiß aber ganz genau, dass es nicht so ist. Und trotzdem denkst du das im Kopf manchmal.
Mhm.
Und da halt zu sagen, okay, ich habe auch mal ein scheiß Training. Oder ich habe auch mal ein Kacktraining. Oder mir geht es heute einfach nicht so gut. Klar ist das so. Und klar gibt es auch trotzdem Momente, wo man einfach funktionieren muss. Und ja, doch vielleicht mal ein Bild postet, was man nicht zu 100% fühlt, sondern nur zu 80%.
Und gab es schon mal Bilder, die wir online auf deinem Account sehen, bei denen du so gefühlt 20, 30 Versuche gebraucht hast?
Also ich weiß hundertprozentig von jedem Fitness-Influencer, ich habe mit einigen Kontakt, bevor da ein Bild online kommt, wenn es perfekt sein soll, wird es perfekt gemacht. Das ist dann ein guter Pump, das ist dann ein gutes Licht, es wird nochmal nachbearbeitet ein bisschen. Nicht jetzt, wie viele denken, Bizeps wird größer gemacht oder so. Nein, es sind nur Lichtsachen, zumindest bei denen ich kenne. Ich glaube, es gibt auch Leute, die das anders machen und sich ein Sixpack dahin machen, das, was gar nicht da ist. Habe ich gehört von einem Kollegen. Es gibt es, aber ich kann sagen, wenn ich ein Bild mache, selbst wenn es nur für die Story ist, natürlich mache ich 20 Bilder und gucke, welches am besten aussieht, wenn ich gerade zeigen möchte, wie viel ich abgenommen habe oder so. Ich glaube, das macht aber auch jeder. Also auch ein Nicht-Influencer tut das und nimmt nicht das WhatsApp-Profilbild, was jetzt unperfekt ist, sondern strebt dann doch eher nach dem Perfektionismus irgendwo.
Ja, wurde uns auch irgendwie so beigebracht halt, ne? Du würdest schon sagen, dass das schon irgendwann auch so ein Zwang war, dich immer weiter so ein bisschen in die Selbstoptimierung zu bringen.
100%. Also ich bin auch generell, seit ich 15 bin, glaube ich, also seit ich ins Fitnessstudio gehe eigentlich, bin ich in diesem Selbstoptimierungswahn drin und voll auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene. Und am Anfang tat mir das auch bis zu einem gewissen Grad total gut. Also ich möchte gar nicht sagen, dass das nicht gut ist. Selbstoptimierung ist gut und besser zu werden, als man heute ist, ist gut, 100%, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt und zwar bis zu dem Punkt, wo halt deine Gesundheit darunter leidet.
Mhm. Und was vielleicht auch echt wichtig ist zu sagen, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber ich habe damals nicht so ganz differenzieren können, als ich mich verglichen habe, dass die Leute, die da die ganze Zeit halt auch beruflich als Fitness-Content-Creator unterwegs sind, auch Geld dafür bekommen und davon leben, dass sie den ganzen Tag sich halt natürlich auch irgendwo selbst optimieren, gesund ernähren und Workouts machen. So. Also wie gehst du damit um? Sagst du das deiner Community auch so?
Ja, also ich sage das immer wieder, dass ich selber habe natürlich voll viel Zeit und sage, ey, ich trainiere so und so viel mal die Woche, ich mache dazu noch Cardio, ich achte auf meine Ernährung. Natürlich habe ich die Motivation, weil irgendwo ist das natürlich auch mein Beruf geworden, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und sich damit vergleichen ist, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise ungesund. Man darf das als Motivation nehmen. Ich sehe das immer so, wenn ich jetzt jemanden sehe, der besser ist als ich, dann denke ich, also im Sinne von krasserer Körper oder ist einfach im Leben weiter als ich, wo ich gerne wäre. Und dann kannst du es auf zwei Sichtweisen auf dich reproduzieren. Entweder du nimmst es halt als, ich bin aber nicht so und du bist so ein bisschen traurig deswegen und das zieht dich selber runter. Oder du sagst, oh ja, so würde ich gerne mal sein, aber mit einem gesunden Verstand, dass du das als Motivation für dich nimmst.
Mhm.
Und
ja, ich finde es voll schlau, was du sagst. Also ich finde das schlau und gleichzeitig würde ich mich wahrscheinlich in der Mitte sehen und sagen, ja. Hey, bei manchen Vergleichen werde ich einfach nicht so sein, weil ich vielleicht auch manchmal einfach nicht die Zeit habe, die andere reinstecken und vielleicht auch manchmal es einfach nicht will. So.
Ja.
Und auch das ist ja vielleicht okay, aber dieser Gedanke, wann ist es Selbstoptimierung und bis wohin ist es gesund, das finde ich halt spannend, wie man das halt so teilt, weißt du?
Ist auch total schwierig zu differenzieren, weil, also es klingt vielleicht hart jetzt, aber ich bin auch dankbar, irgendwo diese Erfahrung gemacht zu haben, weil ich weiß, wo meine Grenze ist. Also ich bin relativ im jungen Alter dann in einen Burnout geraten, habe dann auch mit Panikattacken zu kämpfen bekommen und da wusste ich halt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und das weiß ich jetzt, wie viel ich geben kann und ich gebe auch trotzdem weiter Gas, aber ich weiß halt, bis wohin. Und diese Grenze zu finden, wenn man das nicht weiß, wo die Grenze ist, ist natürlich schwierig, weil einem wird sehr, sehr doll vermittelt, gerade als junger, männlicher Social-Media-Konsument, wenn man da so in dieser Optimierungsbubble ist und ich nenne mal ein paar Namen, wie zum Beispiel David Goggins aus Amerika oder so, der sagt dir ja wirklich jeden Tag, okay, du musst 5 Uhr aufstehen, dann machst du den ganzen Tag nur Sport und dann schläfst du ein paar Stunden, dann machst du das Gleiche wieder von vorne und das halt jeden Tag. Und das ist halt nicht für jeden gemacht und das ist halt auch nicht gesund und auch nicht der Realität entsprechend, weil dieser Mann ist an einem Punkt, wo man, er kann sein Leben nach diesem ganzen Optimierungswahn ausrichten. Er kann jeden Morgen Eisbaden gehen, er kann jeden Morgen eine halbe Stunde im Buch lesen, er kann jeden Morgen dann laufen gehen, danach ins Fitnessstudio, dann schwimmen gehen, dann hat er einen Podcast-Termin oder so und dann geht er schlafen und macht das Gleiche wieder von vorne. Aber an dem Punkt musst du auch erstmal kommen.
Ja, und andere können das ja wahrscheinlich auch gar nicht finanziell vielleicht so, wenn die arbeiten müssen oder so.
Genau, voll.
Ja.
Und dann denkt sich halt so ein 15-Jähriger, der das sieht, vielleicht, okay, ich muss auch jeden Tag laufen gehen,
ja.
Ich muss auch jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, ich muss auch dies, das, so wie ich es auch dachte. Und bei mir war das dann halt irgendwann so, dass das Einzige, wo ich an Zeit sparen konnte, war halt der Schlaf. Weil ich dann dachte, okay, ich muss diese Sachen alle machen, ich muss lesen, ich muss Podcasts hören, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss mein Business auch irgendwo vorantreiben, ich muss selber trainieren, ich muss laufen gehen, ich muss dies machen, ich muss das machen und so weiter. Und dann ist halt das Einzige, wo man sagt, ja, okay, ist irgendwie auch egal, ob ich jetzt 5 Stunden Schlaf oder 3 Stunden oder 8. Und dann wird es halt immer weniger. Und das war halt dann über Monate bei mir so, dass ich sehr, sehr wenig geschlafen habe. Und dann hat mir mein Körper halt irgendwann gesagt, bis hierhin und nicht weiter.
Und da möchte ich gleich drauf zu sprechen kommen. Aber eine Sache, die du gerade gar nicht erwähnt hast, sind Family and Friends. Also hast du in der Zeit, wo du halt so dich um deinen Körper und deine Selbstoptimierung gekümmert hast, überhaupt noch Zeit gehabt oder die mit in dein Leben inkludiert?
Auch nicht. Das war also von Freunden habe ich mich in der Zeit komplett distanziert, weil die auch nicht diese Werte so gelebt haben, wie ich es mir dachte. Und man hört ja auch immer wieder mit denen irgendwie, wie geht dieser Satz? Die 5 Personen, mit denen du dich umgibst, das sind deine Gedanken oder das ist das.
Die machen das aus, wie du bist, glaube ich.
Der Durchschnitt, so,
ne? so
wie du bist.
Ja.
Irgendwie sowas. Ich habe es gerade nicht auf dem Schema, aber ich denke, viele wissen, was ich meine.
Ja.
Und ich würde das erweitern, weil man muss das differenzieren. Du musst nicht nur Freunde haben, die so sind wie du, sondern du kannst auch einfach auf menschlicher Ebene mit dir reden. Das klingt so völlig normal, wahrscheinlich für den einen oder anderen, aber für mich war es nicht so, sondern ich dachte so, okay, überall kriege ich gesagt, du musst dich rausziehen aus deiner Freundesgruppe, um besser zu werden. Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch, weil würde ich jedes Wochenende feiern gehen und rauchen und Alkohol trinken, wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich heute bin und würde auch nicht das schaffen, wo ich hin möchte. Aber man muss das mit einem gesunden Verstand machen und sagen, okay, dann gehen wir halt zusammen essen. Und ich habe mich halt wirklich komplett abgekapselt. Also ich glaube, ich hatte wenn man es hart sagt, 1,5 Jahre kaum Kontakt zu denen.
Na krass.
Und Familie auch weniger. Mhm. Also ich habe viel weniger Zeit mit meiner Familie verbracht. Heute ist es auch ganz anders zum Glück. Dann genieße ich auch die Momente, mit denen, wenn ich da bin. Früher war das so, da war ich halt da und ich war halt, habe immer auf die Uhr geguckt. Und ich war dann so, ich muss wieder los, weil die Zeit, die ich gerade habe, ist nicht produktiv. Das ging auch so weit, dass ich dann irgendwann mit meiner Freundin Zeit verbringen wollte, natürlich auch. Weil die braucht natürlich auch Zeit und möchte auch Zeit mit mir verbringen. Ich auch mit ihr, aber zu der Zeit war das ein bisschen weniger so, weil ich dachte, ich könnte jetzt auch in der Zeit was anderes machen, was mich halt im Leben irgendwie voranbringt. Mhm. Und dann wurde halt irgendwie der Netflix-Film auf Englisch geschaut und der durfte auch nur was mit irgendwas haben, woraus ich was ziehen kann. Also wo ich weiß, okay, der Film motiviert mich auf irgendeine Art und Weise oder so. Also das ging wirklich den ganzen Tag halt wirklich nur darum. Ja,
das war also du hast dir wenig gegönnt, ehrlicherweise. Aber es ist halt voll schön zu hören, wie reflektiert du bist. Dankeschön. Und ich finde es auch total wichtig und gut, dass du halt so über das Thema Burnout sprichst. Lass uns da mal ein bisschen näher drauf gucken. Also wann war der Tag und in welcher Situation hast du gemerkt, yo, mein Körper kann das nicht mehr, es geht so nicht mehr?
Also das erste Mal, wo ich das so wahrgenommen habe und wo ich dann wirklich, wenn ich es mit einem Gefühl beschreiben müsste, ist es so wie ausgenockt. Also ich stand auf und ich war wie umgenockt vom Leben und wie so im Sand versunken und ich hatte keine Kraft für gar nichts mehr. Es war wirklich von dem einen Tag auf dem anderen, dass ich nichts mehr machen konnte. So wie ich hatte keine Energie mehr, meine Gedanken waren unsortiert und so. Und mein Immunsystem war auch total durch den hohen Stresspegel total angeschlagen. Mhm. Das heißt, ich wurde tatsächlich einfach nur krank erstmal und habe, das weiß ich noch, als wäre es gestern, habe noch in meiner Story auch gesagt, weil ich war da auf dem Tomorrowland noch eingeladen, das war auch total cool, das war, konnte ich voll genießen, war super. Dann war ich zu Hause und ich habe so gemerkt, irgendwie, boah, mir geht es so nicht so ganz so gut. Und dann bin ich den nächsten Morgen aufgewacht und ich war komplett umgenockt und dann habe ich noch eine Story gemacht und gesagt, ey Leute, ich bin in 2-3 Tagen wahrscheinlich wieder da, mir geht es nicht so gut. Kleiner Infekt, aber dann geht es wieder weiter so. Ja, und das war halt der Anfang von einem Jahr im Endeffekt, wo ich immer mal wieder ganz kurz da war, gesagt habe, ich bin wieder da, dann war ich wieder weg, dann war ich wieder da, dann war ich wieder weg. Und ja, der Anfang des Abstiegs sozusagen.
Ob es ein Abstieg, also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber du bist ja auch voll gestärkt wieder rausgegangen. Hast du denn irgendwann entschieden, dir Hilfe zu holen? Weil das, was du gerade sagst, kann ich voll fühlen, weil es mir auch so ging. Ich konnte zum Beispiel nicht mehr einkaufen gehen. Also ich stand im Supermarkt und ich sollte einkaufen gehen. Und da war dieser Moment bei mir, weißt du, dass ich konnte nicht einkaufen. Ich war überfordert.
Das ist interessant. Wie hast du dich da gefühlt in dem Moment?
Einfach leer. Also ich war von diesem Supermarkt einfach voll überfordert. Ich habe voll angefangen zu weinen. Ich konnte aber auch nicht gehen. Und es war ein Gefühl, so eine Leere und keine Ahnung, da ist irgendwas, hat mich überrollt. Und ich konnte das ganz schlecht definieren. Und das ist auch, glaube ich, schwierig, Leuten zu erklären, die das nicht gefühlt haben. So. Ja. Deswegen habe ich gerade voll Gänsehaut gekriegt, als du das gesagt hast. So. Weil das ist ja wirklich ein Moment, bei dem weiß man, ey, irgendwas ist hier faul und ich brauche Hilfe.
Ja, voll. Also tatsächlich hast du genau mit dem Einkaufen einen Riesenpunkt bei mir erwischt. Weil mit dem Einkaufen habe ich tatsächlich teilweise heute noch Probleme.
Dass echt,
ich,
ja?
Also durch die Panikattacken, die dann dazu kamen, irgendwie habe ich davor so eine Angst entwickelt, dass ich teilweise Angst, also in der Hochphase, ich konnte nicht einkaufen gehen. Das war alleine der Gedanke, war so überfordernd für mich, dass es nicht ging. Und das klingt vielleicht für den einen oder anderen so komplett abseits der Realität, weil das ist so, ja, gehst halt einkaufen, nimmst dir eine Tüte, packst deine Sachen rein, gehst bezahlen, gehst wieder raus, fertig. Aber irgendwie ist das dann in dem Moment eine komplette Reizüberflutung. Mir wird dann so leicht schwindelig. Dann steigere ich mich gedanklich auch sehr schnell da rein. Und ich glaube, das haben auch viele und die meisten reden halt nicht drüber. Und deswegen fand ich das so cool, dass du das gerade gesagt hast mit dem Einkaufen. Inzwischen ist es auch wieder also fast komplett weg. Ich habe teilweise noch so ein unwohles Gefühl, weil der Körper bzw. der Kopf weiß halt einfach, okay, vor einem Dreivierteljahr war das noch so und so? Und dann kommen natürlich manchmal Gefühle wieder hoch. Jetzt habe ich gerade den Punkt vergessen, worauf du hinaus wolltest.
Wie bist du da rausgekommen? Also mit wem hast du angefangen, darüber zu reden und wie hast du dir Hilfe geholt?
Also ich habe erstmal die ersten Panikattacken und so, habe ich das alles versucht, komplett für mich zu behalten und komplett zu verstecken. Also ich habe das alles versteckt vor meiner Freundin, ich habe das versteckt vor meiner Familie, ich habe das versteckt auch auf Social Media, weil ich war halt dann weg erstmal. Und alle wussten natürlich, ey, irgendwas ist nicht okay, aber irgendwie, ich habe auch nicht geredet. Also ich habe das so alles runtergeschluckt. Ich habe jede Panikattacke runtergeschluckt. Ich war einmal im Restaurant, das weiß ich noch, das war meine erste Panikattacke. Ich glaube, jeder erinnert sich an seine erste Panikattacke. Für alle, die noch keine hatten, ich hoffe, dass ihr niemals eine bekommt, weil das ist wirklich nicht schön. Und da war ich im Restaurant auf Toilette und auf einmal wurde alles so, ich habe keine Luft mehr bekommen, mir wurde heiß, kalt. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich übergeben.
Gänsehaut, ja.
Ich hatte das Gefühl, ich muss mich übergeben, gleichzeitig aber auch irgendwie nicht. Ich war komplett am Zittern, ich hatte Kaltschweiß, ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt, mein Herz stolpert. Also es ist so wirklich, also in dem Moment dachte ich, glaube ich, wirklich so 20 Minuten, ich sterbe. So wirklich komplett. Und ich hatte auch schon mein Handy fertig gewählt mit 112, weil ich dachte, was passiert hier gerade? Und dann hat mich tatsächlich, weil in dem Moment hilft es ja gedanklich abgelenkt zu werden, dann hat mich eine Freundin angerufen und die hat mich dann gedanklich so abgelenkt, dass es dann vorbei war. Aber selbst mit ihr habe ich nicht darüber geredet. Und als ich dann aus diesem Restaurant rausgegangen bin, mit den Personen, mit denen ich dort war, auch mit denen habe ich nicht darüber geredet. Ich habe gesagt, ey, mir geht's irgendwie nicht so gut, lass mal nach Hause fahren. Aber auch da habe ich es einfach runtergeschluckt und nichts gesagt. Auch meiner Freundin an sich habe ich nichts erzählt, gar nichts. Ich habe das alles runtergeschluckt. Und das war über 3-4 Monate erstmal so, dass ich alles verdrängt habe. Und dann war irgendwann der Punkt, wo es so extrem wurde mit täglichen Panikattacken und täglich dieser Zustand, dass ich dachte, ich sterbe jeden Tag, dass ich dann halt wirklich irgendwann, ich würde fast sagen, so einen Nervenzusammenbruch hatte vor meiner Freundin, wirklich angefangen habe zu weinen und gesagt habe, einfach wie es mir geht. Und das tat auch so gut, dass so eine Last, also in dem Moment ist so eine Last von mir gefallen. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben verstanden, wieso alle Leute immer sagen, rede darüber, es tut unfassbar gut. Und das war der Moment, wo ich realisiert habe, so geht's nicht weiter. Ich brauche Hilfe, ich kann das nicht alleine machen. Und das war der erste sehr, sehr große Schritt von einer Riesenveränderung ins Positive.
Ich finde es wirklich, wirklich ganz, ganz toll, dass du so offen darüber sprichst.
Danke.
Weil ich gerade voll daran denken musste, als du gesagt hast, dass du erstmal Angst hattest, jemandem das zu sagen, dass es, glaube ich, auch nochmal bei Männern anders ist. Ich glaube, das hat auch also was mit Männlichkeit zu tun, dass man sich eingesteht, ey, ich brauche Hilfe. Also war das auch so ein bisschen in deinem Kopf? Ich meine, du warst uns immer voll der harte Fitness-Typ.
Ja.
Und dann sollst du auf Instagram deiner, wahrscheinlich auch viele männliche
klar,
Fans, halt denen sagen, yo, mir geht's mental nicht gut so. Also hattest du Schiss davor?
Auf jeden Fall, weil das war so dieser Kontrast von, an dem einen Tag bin ich dann, also es ist jetzt der härteste Kontrast, da liegen Monate zwischen, aber an dem einen Tag bin ich dann irgendwie, ich schreie in die Story und sage, ey, ihr müsst Gas geben, wenn ihr keinen Bock habt, los, auf geht's. Und das mache ich auch immer noch. Aber sich dann halt so ein paar Monate später dahinzusetzen und zu sagen, ey, mir geht's im Kopf gar nicht gut und ich war weg, weil ich nicht mehr konnte. Und das war schon ein krasser Schritt. Und ich hätte auch nicht gedacht, da geht auch nochmal Liebe raus an jeden Einzelnen, der das hört und der mich da unterstützt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel positives Feedback kommt und auch tatsächlich so viel Verständnis. Irgendwo fand ich es auch schade, dass so viele Leute Verständnis hatten, weil ich dachte, es haben nicht so viele. Aber mir haben so viele Leute geschrieben, angefangen von 13 bis irgendwie 50, dass sie auch damit zu kämpfen haben, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass sie nicht wissen, wie sie, das bewältigen können oder das angehen sollen und sich nicht verstanden fühlen. Und genau deswegen fand ich es so wichtig. Und wie gesagt, deswegen bin ich auch heute hier, weil ich zeigen möchte, ey, ihr seid damit nicht alleine. Und das hat mir am Anfang auch ein bisschen gefehlt, weil erst als ich das öffentlich gemacht habe, kamen dann ganz viele auch tatsächlich andere Influencer, die das verheimlichen, wie auch immer. Keine Ahnung, wie die das machen. Ich könnte das niemals. Die meinten dann, ey, ich habe das auch und mir geht's genauso und was machst du dagegen und so weiter. Also es ist viel, 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 viel weiter verbreitet, als man denkt.
Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man halt drüber spricht. Flo, ich stelle dir jetzt Fragen und du hast immer eine Sekunde Zeit, auf die jeweilige Frage zu antworten, okay?
Okay.
Dein größter Motivationskiller?
Oh, eine Sekunde ist hart. Schlechter Schlaf.
Dein schlimmster Fitness-Fail?
bei der Beinpresse etwas losgelassen, was mit meinem Magen war. Also.
Das ist aber gut, dass du es mal sagst.
Ich fahren lassen. So. Ah.
drei Dinge, die du heute anders machen würdest als früher.
Mehr schlafen. manchmal lernen, weniger ist mehr. Jeden Tag einen Schritt, nicht jeden Tag einen Marathon.
Sehr gut. Dein persönlicher Social Media Guilty Pleasure.
Was ist Guilty Pleasure?
Ich glaube, so ein Ding von was man für sich, also was vielleicht im Algorithmus sonst nicht erwartet wird von dir, was da so auftaucht.
Was ich cool finde?
Ja, oder was du nicht unbedingt erzählen würdest. Keine Ahnung, bei mir sind es so Schafvideos, die tanzen dann.
Ah! Okay, also was ich mir angucke, was keiner wissen sollte eigentlich.
Ja.
Sehr schwarzen Humor.
Ja? Ja? Okay, den Algorithmus würde ich gerne mal sehen.
Ich glaube nicht.
Das Beste, was du aus deinem Burnout gelernt hast?
Ich bin perfekt in mir und muss nicht erst perfekt werden, darf aber trotzdem nach mehr Perfektionismus streben.
Alter. Ja, gut. Okay, das haben wir, oder?
Sorry.
Ja. Das wird eine Zitatkachel. Flo, wenn ich jetzt auf deinen Social-Media-Account schaue, dann sehe ich dich wieder happy, dann sehe ich dich im Fitnessstudio, dann sehe ich, dass du wieder ganz, ganz viel Fitness machst. Und zum Teil hatte ich das Gefühl, auch schon wieder so ein bisschen in die Richtung Perfektionismus gehst.
Mhm.
Ist das so? Und wenn nein, wie findest du das richtige Maß für dich, um nicht nochmal in diese Situation zu kommen, dass du wieder sagst, ey, ich kann nicht mehr?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich da auch, also tatsächlich ist das auch ein Punkt, wo ich selber auch immer noch an mir arbeiten muss, dass ich nicht zu viel mache, weil ich neige sehr stark zum Perfektionismus und ich neige auch sehr stark trotzdem nochmal in diesen Selbstoptimierungswahn zu fallen, 100%. Aber das Gute ist, dass ich jetzt daraus gelernt habe, wo meine Grenzen sind. Also, dass ich weiß, okay, anstatt 7-mal die Woche Training, beziehungsweise wenn man sagt, eigentlich waren es sogar mehr als 7 Einheiten die Woche, sondern irgendwie 14 oder 17 teilweise, weil ich öfter am Tag trainiert habe. Klar, unterschiedliche Sachen, aber das ist halt dann einfach irgendwann zu viel. Sondern man muss auch Pause haben. Und es ist auch, tatsächlich ist es sogar auch nicht nur gesundheitlich und mental total wichtig, sondern die Pause ist auch total wichtig für den Körper, um zu regenerieren. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Muskeln aufbauen möchte, dann setze ich ja im Training den Reiz dafür. Und dann muss ich erstmal Pause machen für diesen Muskel. Deswegen sagt man ja auch zum Beispiel, auf Muskelkater sollte man nicht drauf trainieren, weil das kontraproduktiv ist und das ist hundertprozentig so. Weil der Muskel wächst halt genau da. Und es ist ganz, fällt mir jetzt gerade ein, das lässt sich eigentlich auch voll auf meine Story übertragen, weil irgendwie hat mich diese Phase auch ein bisschen zerstört, aber trotzdem bin ich dran gewachsen, irgendwo, wie bei dir ja auch.
Ja, voll. Man hört das voll raus. Es gibt aber nicht nur den Fitness-Teil, sondern ja auch den Social-Media-Teil. Also bist du da auch lockerer geworden? Also was ist zum Beispiel, wenn ein Video nicht so performt, wie du das möchtest, oder du mal 2 Tage nicht posten kannst, weil du jetzt kein Content hast? Also macht das was mit dir?
Ja, klar. Also das macht, glaube ich, immer was mit einem, aber es ist gesünder geworden. Ich hatte jetzt zum Beispiel 3 Wochen, wo ich Influencer-Virus hatte und da war ich dann halt wieder raus, ich konnte nicht trainieren und so weiter, man fühlt sich schlecht und man kann auch nicht so viel Content machen. Ich habe irgendwie versucht, das Beste draus zu machen und die Leute halt mitzunehmen und zu sagen, ey, das mache ich, wenn ich krank bin und so werde ich halt schnellstmöglich wieder gesund, irgendwie mit Ingwer essen und solche Sachen, viel schlafen, Tee trinken, Kamille-Dampfbad und so weiter. Aber klar ist da irgendwo noch dieser Punkt von, ja, ich gebe gerade nicht das, was ich eigentlich geben wollen würde. Das ist gerade alles nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte.
Würdest du sagen, du kannst dich nicht zu 1000% von diesem vermeintlichen Perfektionismus, den wir alle irgendwie auf Social Media ausgesetzt sind, dass du dich davon lösen kannst?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein Prozess und es wird weniger. Und ich habe auch schon Abstand davon genommen. So, und ich weiß auch, wie gesagt, wo meine Grenzen jetzt sind. Zum Beispiel ein Riesending in der Zeit war halt auch das Thema Schlaf. Und ich weiß jetzt, ich brauche halt meine 7-8 Stunden Schlaf. Und Klar kann ich mal eine Nacht vielleicht 3-4 Stunden schlafen, wenn es ein bisschen stressiger ist oder so, aber da muss ich halt den Schlaf nachholen. Und das war halt, habe ich ja gesagt, dass ich da halt die Zeit eingespart habe. Mhm. Und das war halt ja das Schlimmste für den Körper, weil Schlaf ist so unfassbar wichtig. Wenn ihr euren Schlaf optimiert, dann habt ihr ein viel, viel besseres Leben. Es ist wirklich so. Und ja, über mehrere Monate, diese kurze Schlafenszeit war extrem schlecht. Also man hat ja gesehen, wohin es führt. Und da achte ich zum Beispiel heute extrem drauf, dass ich immer genug schlafe, dass ich gut schlafe und dass ich auch vorher abschalte, mir Zeit für mich nehme und die ganzen Sachen ein bisschen reflektiert und objektiver betrachte. Mhm. Und ich habe das früher zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Motivationsvideo nicht so angenommen wurde, wie ich es mir erhofft hatte und dass es nicht so viele Menschen motiviert, wie ich dachte, habe ich das voll persönlich genommen. Ich habe das voll persönlich an mich rangelassen. Jetzt bin ich so ein bisschen, denke ich so, ja okay, dann erfinde ich mich halt nächstes Mal ein bisschen neu und mache es halt ein bisschen anders und vielleicht kann ich dadurch mehr Leute motivieren.
Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist mit 16, glaube ich, das erste Mal im Fitnessstudio gewesen.
So 15, ja.
15, 16. Und es gucken hier 1000%ig ganz viele junge Menschen zu, die jetzt auch vielleicht anfangen, das erste Mal ins Fitnessstudio zu gehen. Da werden unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander prasseln. Leute, die viel Zeit haben, die wenig Zeit haben, für die es vielleicht anatomisch nicht so krass umsetzbar ist, so mega durchtrainiert zu sein. Andere haben vielleicht immer mal einen kleinen Bauch. Wie würdest du den Leuten empfehlen, im Fitnessstudio das eigene Ding durchzuziehen, ohne dass man das Gefühl hat, ey, judged mich jetzt hier gerade jemand?
Ja, ich glaube, das, was die meisten darauf antworten würden, wenn ich jetzt Ältere genau sowas gefragt habe oder gefragt hätte, dann kommt oft die Antwort, hört auf euren Körper. Mhm. Aber als 15-, 16-Jähriger kannst du nicht auf deinen Körper hören, weil du nicht, du lernst dich gerade selber kennen, du bist ja voll auch in der Pubertät drin und so. Deswegen komme ich vielleicht sogar auf den Anfang wieder zurück und sage, vergleicht euch mit euch selbst. Vielleicht habt ihr nicht die beste Genetik, um jetzt irgendwie der nächste krasse Bodybuilder zu werden. Vielleicht, oder ganz, ganz sicher, seid ihr auch nicht der 30-Jährige, teilweise mit Substanzen geladene Stoffer bei euch im Gym, der irgendwie 250 Kilo auf der Bank drückt. So, damit nehmt es als Motivation, aber vergleicht euch nicht damit, sondern vergleicht euch immer mit dem, was ihr im Spiegel seht. Und wenn ihr da immer so ein bisschen besser werdet, nicht auf ungesunde Art und Weise, sondern einfach besser werdet, so wie ihr euch das vorstellt, und wenn ihr einen Schritt weiter geht, jeden Tag, und jeden Tag so einen Ziegelstein setzt auf in dieses Haus, was ihr euch bauen wollt, dann ist das genau das, was man anstreben sollte. Mhm. Und so würde ich das beschreiben.
Finde ich voll schön. Und am Ende ist ja jede Bewegung, egal ob im Fitnessstudio oder draußen, etwas Gutes, was man für die Gesundheit und auch mental halt für sich tut. Ne? Das muss man, glaube ich, auch einfach im Hinterkopf behalten. Oh, ich könnte Stunden mit dir weitersprechen, aber wir haben jetzt schon so viel geredet und so, du hast so viele tolle Sachen gesagt. Ich glaube, da kann man ganz viel wichtige Impulse für sich mit rausnehmen.
Das freut mich total.
Und ich freue mich, dass du junge Menschen motivierst, auf einem gesunden Weg vielleicht zum Thema Fitness zu finden. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft auf jeden Fall.
Dankeschön. Ich hoffe, dass der ein oder andere hier vielleicht was mitgenommen hat. Und ich bedanke mich.
Leute, das war ganz schön unperfekt. Eine krass emotionale Folge, wie ich finde, aus der man sehr viel mitnehmen konnte. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Schaltet wieder ein, wenn wieder spannende Gäste zu unterschiedlichen Themen hier sind.